Ja, guten Morgen. Ich hoffe, dass mein technisches Gerät heute funktioniert. Das war heute Morgen schon ein bisschen zickig. Mal sehen, wie es jetzt wird. Erstmal herzliche Grüße auch an die Leute, die zu Hause zuschauen. Ich habe euch ja eingeladen und nochmal erinnert, dass der Gottesdienst um 10 Uhr beginnt. Am letzten Sonntag, als Hartmut Knorr hier war, haben wir uns um 10 Uhr umgeguckt und da war ungefähr ein Drittel der Plätze besetzt. Ein Drittel der Plätze war besetzt. Um 10:30 war eigentlich bis vielleicht 20 Plätze alles voll. Und deswegen meine Ermutigung, pünktlich zu kommen. Heute hat es nun geschneit. Und als ich gestern einschlief, habe ich gedacht, wie fange ich die Predigt an? Und da fiel mir das Wort ein von dem Prediger, da steht, für alles gibt es eine bestimmte Stunde. Für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Zeit zum Schneien, Zeit zum Gottesdienst besuchen, Zeit zum Schlafen, zum Aufstehen, zum Frühstücken, Zeit wieder nach Hause zu gehen. Da steht Zeit für das Gebären und Zeit für das Sterben, Zeit fürs Pflanzen und Zeit fürs Ausreißen des Gepflanzten, Zeit fürs Töten und Zeit fürs Heilen, Zeit fürs Abbrechen und fürs Bauen, fürs Weinen, fürs Lachen, fürs Klagen und fürs Tanzen. Und noch viel mehr ist da aufgeschrieben. So ganz banale Dinge, die das Leben so mit sich bringt. Alles hat seine Zeit. Salomo hat das wohl geschrieben, der am Ende seines Lebens, ziemlich am Ende, gemerkt, er war ein weiser Mann und doch hat er gemerkt, alles ist drin im Leben. So viele Herausforderungen, so viele Veränderungen, die immer da sind. Und doch ist Gott in allem drin. Für die Arche Alstertal ist es auch eine besondere Zeit, die wir jetzt haben. Und jetzt ist es so, dass immer mal wieder Leute auf mich zukommen und sagen, Bernd, guck mal, hier ist ein Projekt, hier ist noch ein Angebot in der christlichen Welt, das sollten wir machen, das ist doch dran. Wir hatten am Wochenende ein ganz starkes Seminar zum Thema hörendes Gebet mit 30 Teilnehmern aus unserer Gemeinde und weiteren 70 fast aus anderen Gemeinden hier aus Hamburg und von weiter weg. Viele Menschen wurden gesegnet. Ich glaube, 33 haben gesagt, jetzt kann ich Gottes Stimme besser hören. Das ist schön. Und manche Leute haben jetzt andere Ideen, was wir alles machen sollen. Und ich möchte euch sagen, es ist eine Zeit, dass wir uns konzentrieren auf das, was ist jetzt dran. Ich für mich muss mit meinen Kräften haushalten und ich lerne das zunehmend und ich werde zu manchen Dingen auch Nein sagen. Aber es gibt viele gute Dinge, die zu tun sind und ich glaube, wir werden ganz viele tolle Sachen machen. Aber ich glaube, im nächsten halben Jahr werden wir Gottesdienste feiern, werden Gott anbeten. Wir werden Hauskreise haben, wir werden die Arbeitszweige, die einfach laufen, die werden weiterlaufen. Aber ich glaube nicht, dass wir große andere Veranstaltungen machen. Vielleicht ein paar Kleinigkeiten. Weil jetzt ist etwas dran, was Gott gesagt hat, das ist jetzt dran, das ist die Zeit. Und es ist dran, dass wir die Gemeindeleitung neu aufstellen, die Ältestenschaft oder diese Gruppe der Hirten, kann man auch sagen, inklusive dem pastoralen Team. Deswegen ist auch die Einladung rausgegangen an das Leiterforum, mit denen werden wir schon am 19. reden, über das, was Gott uns auch gezeigt hat, was deutlich geworden ist an Möglichkeiten im pastoralen Team und mit der Gemeinde, werden wir am 25. darüber reden. Und das ist was ganz spannend und wichtig ist. Und ich danke euch, all die, die am letzten Wochenende gebetet und gefastet haben. Diese Gebetszeit letzten Sonntag und diese Anbetungszeit hat mich sehr ermutigt. Und wer nicht da war, hat etwas verpasst. Was ich wünsche in dieser Zeit, dass wir mehr beten lernen. Nicht nach Schema F, aber überhaupt die Dinge, die jetzt anstehen, vor Gott zu bringen und sagen, Gott, prüfe du die Leute, die du dir vorgenommen hast für diesen Dienst, der jetzt ansteht. Und das kann jeder von euch. War ich das? Nö. Okay. Das kann jeder von euch und das ist so schön. Wir haben eine Predigtreihe zum Thema Leiterschaft. Hartmut Knorr hat letzte Woche gepredigt über Aufgaben, Autorität und Selbstleitung. Waren viele gute Gedanken drin. Ich glaube, jeder von euch hat was mitgenommen für sich selber. Auch wenn er nicht denkt, ich bin jetzt die nächste Ältestin hier oder der nächste Älteste oder der nächste Pastor. Heute geht es darum, der Dienst der Ältesten im Neuen Testament. Wie fing das überhaupt an? Wie fing Gemeinde an? Es war ja wirklich ein bisschen wie ein Donnerschlag an Pfingsten, dass da 120 Jünger zusammen waren, diese 12, die Jesus ausgesucht hatte sowieso. Aber insgesamt waren es 120 Männer und Frauen. Was haben sie gemacht? Haben gebetet. Jesus hat gesagt, wartet und betet, bis der Heilige Geist auf euch kommt. Und Jesus hatte diese 12 handverlesen, hat er vorher auch gebetet. Und Gott hat ihm das offenbart, wen er dazu rufen sollte, die ganz nah bei ihm waren, um sie zu trainieren, zu zeigen, was ist dran für euch. Und sie hatten immer eine andere Peilung als er, weil irgendwann an Pfingsten ist es zusammengekommen, haben sie verstanden, das hat er gemeint. Und da war eine Leiterschaft da von 120 Leuten, die gefüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Und Petrus war völlig verwandelt und fängt an zu predigen, wie er noch nie gepredigt hat. Und 3000 Leute bekehren sich auf einen Schlag. 3000 Leute. Die mussten ja unterwiesen werden, die mussten geleitet werden. Das war eine neue Lehre. Wurde auch bekannt als die Sekte der Nazarener. Eine Sekte war das. Ganz, ganz gefährlich war das. Es war wirklich gefährlich, das stimmt. Und dann ist die Gemeinde weitergewachsen in Jerusalem. Die Apostel haben es geleitet, die haben dann noch Diakone eingesetzt, haben Leute eingesetzt, die sich mehr um diese praktischen Dinge gekümmert haben. Und da war ein Mann dabei, Stephanus, ein Mann, ein Diakon, voll Heiligen Geistes. Wo du denkst, ja, diese Salbung möchte ich auch gar nicht haben. Der war gar nicht Apostel, aber der war Diakon. Und wir merken im Laufe der Zeit, die haben auch noch Älteste eingesetzt in Jerusalem. Und dann kam es zu einer Verfolgung. Und diese ganze tolle Gemeinde, vielleicht waren es 5.000, 6.000 Leute, da steht, bis auf die Apostel blieb kaum jemand in Jerusalem. Die wurden alle zerstreut in ganz Israel. Und was haben sie gemacht? Geweint. Oh, Jesus, was hast du gemacht? Unser schönes Zuhause. Nein, haben sie nicht gemacht. Gelacht. Was haben sie gemacht? Sie haben das Evangelium dorthin getragen, wo sie hingekommen sind. Haben dort Gemeinden gegründet. Die waren so erfüllt von dieser Botschaft von Jesus, von dieser Hoffnung, die sie hatten, von diesem Glauben in diesen Jesus, den viele von denen schon noch gesehen und erlebt hatten. Aber sie wussten, der ist auferstanden, der sitzt zur Rechten Gottes. Und diese Botschaft, dass er da sitzt und da ist, für sie eintritt. Und dass sie da einmal Heimat haben werden bei ihm. Diese Botschaft haben sie rausgetragen in ganz Jerusalem, in ganz Israel. Über Jerusalem hinaus. Mit Freude haben sie das gemacht. Und viele Juden wurden gläubig, Samaritaner und auch Heiden, Leute, für die das eigentlich gar nicht primär war. Und dann beruft Jesus noch ganz persönlich diesen Saulus, diesen Typen, der die Gemeinde verfolgt hatte, der für diese Zerstreuung gesorgt hatte. Jesus begegnet diesen persönlich, bildet den aus. Er wird geschult darin, das Alte Testament, ach, wir nennen das ja die Alte Testament, zu verstehen, was darin eigentlich über Jesus steht und warum alles wahr ist, was Jesus gesagt hat. Und dieser Mann wird zum Heidenmissionar, der umreißt fast das ganze Mittelmeerküste, gerade in die jetzige Türkei, Griechenland. Später war er in Rom und predigt dort das Evangelium von Jesus, gründet dort Gemeinden. Andere gehen nach Ägypten. Der Thomas ist nach Indien gegangen, hat dort Gemeinden gegründet. Und was hat Paulus gemacht? Er setzt Leiter ein, Älteste. Steht immer in der Mehrzahl. Paulus war an manchen Stellen mehrere Jahre, manchmal nur ein paar Monate, gründet eine Gemeinde und hat immer wieder Älteste eingesetzt. Oder, und davon profitieren wir, er hatte ja Mitarbeiter, die richtig eng bei ihm zusammen waren. Und man kann sich vorstellen, unser großer Reinhard Bondke hat ja jetzt seine letzte Afrika-Crusade gemacht, vor ein paar Wochen. Und sein Nachfolger Daniel Kolender war auch da. Den hat er vor ein paar Jahren ausgesucht und hat vieles mit ihm zusammen gemacht. Ein genialer Mann für diese Aufgabe. Und der Reinhard Bondke wird ihn geschult haben, hat ihm gesagt, so und so und so mach das. So hörst du auf den Heiligen Geist. Und so gehst du mit den Leuten um in Afrika. Und so baust du Beziehungen zu den Gemeinden, die da sind. Und ich glaube, der hat bestimmt vieles auch aufgeschrieben. Und so hat Paulus das mit Timotheus und Titus zum Beispiel gemacht. Der hat denen Briefe geschrieben. Wahrscheinlich haben sie das ein paar Mal zusammen gemacht. Auch schon, aber er hat gesagt, ich schreibe euch das nochmal auf. wenn du in Gemeinden bist, Titus war zum Beispiel auf Kreta, sollte da die Gemeinden befestigen, sagt er, setze Älteste ein. Pass auf, die Kreta hat einen kritischen Ausdruck genannt, sind alles Lügner, die Kretaner da und so. Ja, kann man sagen, ob das so stimmt. Er hat gesagt, die haben einen bestimmten Charakter, dieses Volk, da musst du aufpassen. Und dann hat er gesagt, wie soll denn ein Ältester überhaupt sein? Eine Checkliste gemacht, eine Vorlage, an der sich Timotheus und Titus orientieren konnten. Und wenn du ein Leiter bist in irgendeinem Bereich, lies mal diese Briefe und diesen Aspekt, Paulus schreibt an dich. Wenn du ein Hauskreisleiter bist oder ein Bereichsleiter bist, Paulus schreibt an dich und sagt, guck mal, achte mal auf die Dinge, die ich dir jetzt schreibe. Heute möchte ich auf die Aspekte eingehen, Auswahlkriterien und Aufgaben und Art der Zusammenarbeit der Ältesten. Einiges davon hat Hartmut schon erzählt. Und zum Ende einige kurze Gedanken zu die Gemeinde und die Ältesten, weil es eine besondere Beziehung ist. Zu Anfang lese ich dein Wort aus dem 1. Timotheus 3. Das könnt ihr gerne mitlesen. Da steht es drin, Auswahlkriterien für Älteste. Das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Der Aufseher nun muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfrei, lehrfähig. Kein Trinker, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Auch nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgebläht dem Gericht des Teufels verfalle. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, damit er nicht in übles Gerede und in den Fallstrick des Teufels gerät. So, jetzt muss ich mal gucken, wie geht es da weiter? Ebenso die Diener, ehrbar, nicht doppelzüngig, nicht vielem Wein ergeben, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Auch sie aber sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Ebenso sollen die Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allem. Gut, bis dahin. Okay, das letzte habe ich, genau. Eine richtig lange Checkliste, wenn man sich das anguckt, oder? Finde mal so jemand. Wir haben im Leiterforum noch eine andere Liste, die stelle ich euch gleich vor, sind wir mal durchgegangen und dann haben wir am Ende als Älteste zusammengestanden und gesagt, ja, da können wir auch noch einiges lernen. So ist das Leben. Ja, so ist das. Wir sind nicht vollkommen, niemand ist vollkommen. Auch wenn ihr wünscht, dass wir wirklich vollkommene Leiter hier haben, wir alle, sogar Paulus schreibt das von sich, wir alle lernen noch und üben noch. Ich möchte einige Qualifikationen oder Charaktereigenschaften mal angehen und ein wenig erklären. Gehst du nochmal zurück bitte mit der Folie. Das Wort untadelig. Es gibt ja diesen Spruch, wenn jemand gefragt wird, wie geht's dir? Es gibt nichts zu klagen. Ja, kennt ihr das? Und wenn ich Janik frage, wie hältst du von, was weiß ich, Gunnar? Kannst du sagen, es gibt nichts zu tadeln? Kannst du das sagen von Gunnar? Ja? Gibt nichts zu tadeln? Ja? Oder Martina oder Gisela? Wenn ihr euch kennt, ist das so? Sollen Leute sein, die schon von ihrer Art zu leben okay sind? Ja? Wo man sagt, ja, das sind feine Leute. Einen feinen Lebensstil. Das Verhalten und das Leben muss in Ordnung sein. Mann einer Frau, das heißt, der ist nicht polygam. Das gibt es heute in unserer Kultur, habe ich kürzlich gelesen, so wie jemand aus Syrien hat dann 4 Frauen nachgeholt und 23 Kinder. So jemand, wenn er Christ wird, könnte bei uns oder nach diesem Wort nicht Ältester werden. Mann einer Frau steht da. Nüchtern, was heißt nüchtern zu sein? Oder ein anderes Wort dafür ist besonnen. Gemeinde hat viel mit Begeisterung zu tun. Und Gemeinde hat auch mit Krisen und hat auch mit Enttäuschung zu tun. Wie ist es, wenn jemand nüchtern ist? Manchmal kommen Leute und sagen, wir hatten vor ein paar Jahren ein paar Todesfälle. Oh, große Gemeindekrise. Gott will uns was sagen. Der Teufel macht was ganz Schlimmes jetzt. Richtig Sorge sein. Und die anderen sagen, hier hat sich in der Ecke der Welt ist ein Aufbruch. Das müssen wir jetzt auch haben, müssen wir auch machen. Was macht jemand, der nüchtern und besonnen ist? Was macht der damit? Der prüft das, geht damit zu Gott und sagt, Herr, das ist so, ja, diese Todesfälle, das war erschreckend, das war, was sagen auch junge Leute, könnt ihr noch erinnern, ja? Das macht einen auch betroffen. Und trotzdem, wenn man nüchtern und besonnen ist, weiß man, dass das auch in der Bibel steht, alles hat seine Zeit. Es gibt Dinge, es gibt Krisen, es gibt Herausforderungen, wo wir auch keine Antwort haben, das gibt es. Und es gibt auch Zeiten der Begeisterung und auch kann man prüfen und sagen, Herr, was ist dran für uns? Und nicht jedes Feuer, das irgendwo brennt, ist das Feuer, was hier brennen wird. Aber ich glaube, dass auch Gott eine Zeit hat und in der Regel bereitet er auch Menschen darauf vor, auf das, was er tun will. Und dann findet das, was hineinkommt, auch einen Widerhall in der Leiterschaft. Sagen, ja, das ist etwas, was wir jetzt machen wollen, was dran ist. Anständig. Was ist anständig? Ich kann euch sagen, was unanständig ist. Diese ganze MeToo-Debatte. Ja? Frauen stehen auf, Schauspielerinnen, die vor 10 oder 20 Jahren von einem Mann vielleicht sogar vergewaltigt worden ist, sexuell angetatscht wurden, wo sie nur unter, wo Männer ihre Macht missbraucht haben, um sich Vorteile von Frauen davon zu beschaffen. Mal ganz vorsichtig ausgedrückt. Diese Debatte ist ja jetzt ganz breit und ich glaube, das ist gut so. Die Bibel sagt auch, es wird alles einmal ans Licht kommen. Da kann man auch gelassen sein. Und es ist gut, wenn Leute, die sich als moralisch ganz toll hinstellen oder als Idole gefeiert werden, wenn deutlich wird, das ist gar nicht so. Auch die haben eine Chance auf Buße. Aber anständig ist, wenn ich die Grenzen der anderen Menschen respektiere. Egal, ob sie ein anderes Geschlecht haben, ob sie eine andere Hautfarbe haben oder auch eine andere Religion haben. Anständig ist, dass ich weiß, dass ein Geschöpf Gottes mir gegenüber. Und das will ich ehren, das will ich achten. Ja? Anstand in anderen Kulturen hat noch etwas anderes. Hilde hat mich mal gewarnt, hat gesagt, weißt du, wenn du mit iranischen Frauen bist, dann musst du anders umgehen als mit Deutschen. Ja, das ist so, weil die Kultur anders ist. Und das muss man auch lernen, gerade wenn man eine multikulturelle Gemeinde wird. Anständig finde ich einen schönen Begriff. Auch zu entscheiden, ich will anständig sein. Frei, ein offenes Haus zu haben. Hauskreis mal zu dir einzuladen, Freunde einzuladen, Nachbarn einzuladen. Dafür musst du aufgeräumt haben. Ja, ist gut. Ist gut aufzuräumen. Manchmal ist auch gerade Gastfreundschaft etwas, was einen dazu verleitet, doch mehr aufzuräumen, als man sich eigentlich vorgenommen hatte. Ja, das ist gut. Lehrfähig zu sein. Ein Leiter soll das Wort Gottes kennen. Er muss nicht alle tiefsten Tiefen der Bibel kennen. Er aber soll diese Wahrheit des Evangeliums tief in sich verankert wissen. Und auch wissen, wie er das weitergibt, wie er das begründet. Milde. Was ist milde? Wir Deutsche, ich zähle mich ja auch dazu, in jedem Deutschen steckt ein Polizist, sagt man. Kennt ihr vielleicht auch. Wir wissen genau, wenn wir Auto fahren, was der andere verkehrt macht. Ja. Und wir wissen auch, wenn wir miteinander umgehen und merken, das ist nicht so gut, dann geht es innerlich runter und dann sind unsere Gesichtszüge nicht mehr so freundlich. Milde heißt auch, dass man das aushält, dass andere Leute nicht so vollkommen sind, wie man sich das wünscht. Dass wir wissen, wir sind Menschen, auch als Kinder Gottes. Wir sind nicht schnell verurteilend und urteilend. Und dem eigenen Haus gut vorstehen und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung halten. Ja, ich glaube, da gibt es bessere Formulierungen, auch bessere Übersetzungen. Ich habe mir nicht so viel Mühe gegeben, jedes Wort extra nochmal auszulegen, weil es sehr komplex ist, sehr viel ist. Aber wenn jemand zum Ältesten berufen wird, dann soll seine Ehe in Ordnung sein. dann soll es deiner Ehefrau, dem Ehemann gut gehen und den Kindern soll es auch gut gehen. Ja, und es soll nicht so sein, dass da noch eine Last draufgepackt wird. Ich glaube, es gibt viel mehr Älteste, als wir auch in diesem Kreis werden berufen können, die das auch leben in dem Rahmen, wo sie sind. Aber wenn Kinder irgendwann sagen, weißt du, Gemeinde, vergiss es, mein Vater, meine Mutter haben nur dafür gelebt, dann stimmt was nicht. Das sind so hehre Ziele, die man oft hat und das ist auch verführerisch. Ich glaube, wir waren 5 Jahre in der Gemeinde, haben uns sehr viel engagiert und dann gab es in unserem familiären Umfeld einen Suizid einer jungen Frau im Rahmen einer Essstörung, genau, die war depressiv geworden und das hat uns erschüttert und auch nochmal überlegen lassen, wie leben wir auch unser Leben als Ehepaar und mit unserer Tochter. Wir haben etwas aufgegeben damals von den Diensten, die wir hatten. Das Haus muss ordentlich sein. Der eigenen Familie gut vorstehen heißt auch, dass da finanzielle Ordnung ist. Dass man nicht Schulden macht einfach so. Dass da Friede und Freundlichkeit ist. Und den Kindern auch das Evangelium vorgelebt wird, diese Beziehung zu Gott vorgelebt wird. Das finde ich gut. Dann dieser Punkt, ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind. Damit jemand nicht in übles Gerede und in den Fallstrick des Teufels gerät. Ich weiß gar nicht, habe ich das vor 14 Tagen hier erzählt? Okay, das will ich nicht wiederholen. Von jemandem, der ganz viel Werbung gemacht hat für eine Evangelisationsveranstaltung. Und keiner aus seiner Firma ist gekommen. Habe ich es erzählt? Ja? Okay, dann wisst ihr das. Gut. Also so soll es nicht sein, sondern wir wollen doch Vorbilder sein. Wir wollen auch in der Firma ehrlich und konkret und direkt und klar sein und freundlich zu den Leuten. Und auch mild, nachgiebig, nicht immer unseren Willen durchsetzen, unseren Vorteil suchen. Dann soll es jemand sein, der das Geheimnis des Glaubens in einem Gewissen bewahrt. Darum muss man immer kämpfen, nah an Jesus zu bleiben. Nah am Wort Gottes zu bleiben und auch zu wissen, was ist das Geheimnis des Glaubens. Paulus hatte so viel damit zu kämpfen, dass Leute immer wieder weggezogen werden von dem Evangelium der Gnade in ein Evangelium der Leistung des Gesetzes. Das ist so verführerisch. Und das soll jemand sein, der da drin in dem Zentrum des Evangeliums bleibt. Und dann sollen sie erprobt werden. Und wenn sie erprobt sind, sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Okay. Dann gibt es noch ein paar Ausschlusskriterien. So rum kann man es ja auch machen. Also, Leute, die das und das und das machen, steht da, sollen es nicht werden. Also, wenn jemand alkoholabhängig ist oder sexsüchtig oder pornografieabhängig, oder andere Drogen nimmt, oder auch arbeitssüchtig, hat er darin eigentlich nichts zu suchen, weil sein Herz gar nicht frei ist, weil es gebunden ist an andere Dinge. Ein Schläger oder Gewalttätiger soll da nicht sein. Es gibt Leute, denen rutscht mal die Hand aus, auch zu Hause, gegenüber dem Ehemann oder der Ehefrau. Mancher guckt, auch Frauen sind manchmal gewalttätig in Ehen, das wissen wir. Oder den Kindern, das ist nicht, dann zack, Gewalttaten sind das. Ja? Geht nicht. Ist kein Vorbild für die Gemeinde. Oder ein Streitsüchtiger, jemand, der keinen Streit auslässt, keinen Konflikt auslässt. Und das geht ja schnell, dass man sich anpieksen lässt. Das muss man beherrschen können. Das Thema Geldliebe. Es gibt ja, die Katholiken sprechen von Todsünden, wenn jemand geldgeil ist oder geizig, ist das etwas, das ihn sogar vom Reich Gottes ausschließt. Und wenn dein Fokus ist, wie werde ich reich, wie kriege ich mehr Geld auf mein Konto, oder wenn du Angst hast vor dem, was du hast, was wegzugeben und Gott zu geben, wenn du nicht in der Lage bist, von dem, was du kriegst, den Zehnten auch in die Gemeinde zu geben, weil du sagst, ach nee, dann könnte ich mir das und das nicht leisten, wenn du nicht auch Verzicht lernst an dieser Stelle, dann ist das auch schwierig mit dem Ältestenamt. Der Zehnte ist eine gute Regel, die Gott eingesetzt hat. Auch wenn es nach unserem Verständnis kein Gesetz ist nach dem Neuen Testament. Davon hängt die Rettung nicht ab. Aber es hat was mit dem Charakter zu tun, wie ich mit dem Geld umgehe, was Gott mir gegeben hat. Kain und Abel haben geopfert. Bei Kain steht, er gab von den Feldfrüchten Gott ein Opfer. So ganz allgemein, von dem, was er hatte. Was steht bei Abel? Er gab von den besten erstgeborenen Lämmern. Das, was das wertvollste Kapital war, hat er Gott geopfert. Jetzt könnte man noch weiter das auslegen, dass das eine Pflanzenopfer waren, das andere waren Tiere. Aber ich möchte euch diesen Gedanken geben. Bist du bereit, in dem Moment, wo das Geld auf dein Konto kommt, den Zehnten direkt wegzugeben? Als erstes und nicht am Ende des Monats gucken, was noch übrig ist. Nimm das mal mit. Das ist eine gute Übung. Du kannst darüber nachdenken, was könnte ich damit machen. Denk mal darüber nach. Entscheide das mal. Denk darüber nach, was könnte ich damit machen. Und dann sagst du, das gebe ich Gott. Das gebe ich auf die Bank, wo es niemand klauen kann. Wo es nicht vergammelt, wo es nicht technisch kaputt geht. Geldliebe ist ein Ausschluss für das Ältestenamt. Und wenn du Angst hast, zu kurz zu kommen, dann geh zu einem Seelsorger. Geh hin, wenn du Angst hast, dass Gott dich vernachlässigt. Ist etwas in deinem Gottesbild auch kaputt? Dann lass das behandeln. Dann hat Paulus diesen Schluss gemacht, wenn jemand für die eigene Familie nicht vorstehen kann, kann er es auch nicht für die Gemeinde. Und das entspricht dem, was Jesus sagt, wenn jemand nicht im Kleinen treu ist, kann es auch nicht im Großen sein. Und das ist so ein gutes Lernfeld in der Familie, in der Ehe, zu üben, liebevoll im Geist Jesu miteinander umzugehen. Miteinander, mit den Kindern, mit den Eltern. Ist auch noch so ein Punkt. Die junge Leute sitzen hier auch. Wie geht ihr mit euren Eltern um? Wie achtet ihr sie? Wie ehrt ihr sie bei allen Fehlern, die sie haben? Ja, wir wollen ja auch jüngere Leute berufen. Und diese Beziehung in den Familien ist so etwas, wo Gott sagt, so ein kleiner Fokus, aber ich gucke dahin, wenn du das nicht hinkriegst, dann vergiss es. Dann lerne da erstmal. Und dann sollen nicht Leute berufen werden, die gerade zum Glauben gekommen sind, also Neubekehrte. Und Paulus sagt, die sind in Gefahr, dass sie überheblich werden. Ja? Wenn du jemand bist in der Gemeinde, hast du ja was zu sagen. Ne? Dann bist du doch wer, oder? Und das kannst du andere auch spüren lassen. Ne? Ja? Oder? Kann man. Gibt es genug Erfahrungen. Mein Freund Daniel Lindemann, der war ja vor ein paar Monaten hier, der hat ja Gemeinden gegründet, kurz nach der Wende in Rumänien. Da haben sie sehr schnell frisch bekehrte Leute eingesetzt. Und er sagt, die kämpfen heute noch damit, dass es alles so schnell gehen musste, dass sie so viel Druck gemacht haben, möglichst schnell viele Gemeinden zu gründen. Und sie kämpfen heute noch mit Spaltung, mit Konflikten, die damals letztlich durch diese Berufung von Neubekehrten entstanden sind. Gut, jetzt habe ich nochmal 7 Grundlagen für die Mitarbeit. Das macht ein bisschen auch deutlich, wie wollen wir denn im Leiterkreis zusammenarbeiten? Und das hat auch ganz viel damit zu tun, wie wollen wir auch in anderen Bereichen zusammenarbeiten. Das eine ist das Thema Loyalität und Einordnung. Einmal zu meiner Gemeinde. In Bezug auf Zeit, Geld und Mitarbeit hat diese Gemeinde Vorrang. Warum steht das da? Früher gab es nur in jeder Stadt in der Regel eine Gemeinde. Das kennen wir auch aus der Offenbarung. Da wurde eine Gemeinde in dem Ort angeschrieben. Und dazu gehörte man halt. Wenn man in Hamburg ist, da gibt es so viele Möglichkeiten, sich christlich zu engagieren. Ja? Wenn jemand ein guter Musiker ist, ich glaube, der könnte mindestens in 5 Bands verschiedene Gruppen spielen, sich da einsetzen. Geld kann man weltweit verteilen. Kann man auch. Aber es hat was damit zu tun mit der Identifikation mit dieser Gemeinde. Hier ist meine Gemeinde. Hier ist der Leib Jesu, den ich liebe. Ich liebe Jesus und ich liebe den Leib Jesu. Und wenn man Jesus liebt und die Gemeinde nicht liebt, ist es immer etwas schwierig, finde ich. Ja, wir denken immer, Jesus war perfekt, vollkommen, war er auch, ist er auch immer noch. Und trotzdem war Jesus herausfordernd für alle Leute um ihn herum. schwierig. Und die Gemeinde ist auch schwierig manchmal und herausfordernd. Nicht, weil sie alle so toll sind wie Jesus, auch weil wir noch Menschen sind und unsere Schwächen haben. Loyalität zu den Leitern, die Gott gesetzt hat. Dass wir einander vertrauen, dass wir den Beschlüssen auch folgen und auch, wie wir darüber reden. Das ist etwas, wenn ich mitarbeite, auch in anderen Bereichen, ist es so, muss ich mich auch fragen, wie stehst du denn zur Leiterschaft? Ja, wenn jemand einen Bereich der Leiterschaft übertragen wird, sagt, was weiß ich, jetzt haben wir Christiane eingesetzt für den Lobpreisbereich, Peter ist da für die Hauskreisleitung, dann ist immer die Frage, sind das Leute, die stehen eigentlich hinter der Leiterschaft oder sind das Leute, die sagen, ich mache so ein bisschen, habe ich eine andere Agenda, ja? Wie einen anderen Plan, die sind schon okay, aber eigentlich mache ich was, das geht nicht, ne? Das geht nicht, wir wollen darin eins werden. Dann das nächste ist Wahrhaftigkeit und Rede. Wie kommunizieren wir miteinander? Bin ich jemand, der zu seinem Wort steht oder bin ich wie so ein Fisch, der mir immer aus der Hand gleitet? Es gibt Leute, die gucken einen immer ganz bedeutungsvoll an, sagen aber nicht, was sie meinen. Und dann muss man sie fragen, was meinst du denn? Und manchmal merkt man, die Leute wissen das gar nicht so genau. Und dann muss man das mit denen erarbeiten. Das ist ja gar nicht so schlimm, wenn man Dinge nicht gleich versteht und das hinterfragt, was eigentlich dran ist. Und dann kommt man dazu. Dieser Prozess ist ja wichtig. Und auf der anderen Seite besteht ja bei uns die Gefahr, dass wir fromm reden. Wir kennen die Bibel und können auch Bibelworte zitieren. Und manchmal machen das Leute und dann frage ich sie auch, was meinst du denn jetzt direkt? Was möchtest du denn jetzt in diesem Moment von mir? Weil manchmal ist ein Bibelwort schön, wenn ich darüber meditiere, gucke ich ja auch, was hat das mit meinem Leben zu tun? Und das ist, glaube ich, etwas, was wir auch üben müssen und so wollen wir auch zusammenarbeiten, auch im Leitungskreis. Fähigkeit und Bereitschaft, im Team zu arbeiten. Mit Hartmut Knorr haben wir das verabredet. Der begleitet uns ja noch einige Zeit, aber auch für die Zukunft, dass wir wirklich ein Team werden wollen, auch mit den Leuten, die neu dazukommen. Ja, wir wollen uns gegenseitig wertschätzen und auch wissen, dass wir unterschiedlich sind. Dieses Bild von diesem Tornado, der ganz bunt ist, wo viele verschiedene Gaben sind. Und das hat ja auch etwas mit Lobpreis zu tun, mit dem Wind des Geistes, der sich bewegt, voller Kraft und der Gott anbetet. Wo wir Gott mit unseren verschiedenen Gaben und auch verschiedenen Charakteren und auch verschiedenen Kulturen zusammen anbeten. Und ihm ein buntes Bild sagen, Herr, das ist unser Opfer, unsere Hingabe. Und da gehörst du dazu. Und wir müssen auch lernen, Respekt vor der Auffassung und Erkenntnis anderer zu haben. Die Bibel ist nicht in allem eindeutig. Nein, wir haben einen festen Grund, auf dem wir stehen. Ein Glaube, eine Taufe, ein Gott, ein Vater. So, wie könnte ich jetzt alles aufzählen? Mache ich nicht. Aber es gibt Bereiche, die kann man so sehen und die kann man anders sehen. Und es ist gar nicht so schlimm, Dinge anders zu sehen. Und da muss man Respekt haben. Und trotzdem, wenn man sagt, der andere hat eine Meinung, die passt mir nicht so, da habe ich eine andere Sicht, auch zu lernen, das auszuhalten, nämlich trotzdem einzubringen und eine Richtung zu finden, eine Ausrichtung zu finden. Das wollen wir lernen im Team. Ja, und dann gibt es auch Beschlüsse, die gefasst werden und die, wo man manchmal auch drum ringt und wo man vielleicht Nuancen hat, wo man anders ist. Und dann sagt man, trotzdem will ich dahinter stehen. Und das auch durchhalten und auch vertreten. So, jetzt habe ich diese schönen Dinger hier da. Okay. Braucht Zeit. Gut, die nächste Folie. Verschwiegenheit und Vertraulichkeit. Manchmal möchtet ihr vielleicht auch, wenn ihr jemanden kennt, der Ältester ist oder Pastor ist, gibt es Leute, die sind einem schon nah und die wollen dann manchmal auch mehr wissen, als sie wissen dürfen. Und dann gibt es auch ein Nein, das sage ich jetzt nicht. Das muss man auch lernen, durchzuhalten. Und man braucht auch einen Raum, in dem man über persönliche Dinge auch reden kann, über Schwächen, über Krisen, die man selber durchlebt. Das ist auch nicht schlimm. Und da in der Leiterschaft auch eine Gruppe zu haben, wo man ja, sagt, wir vertrauen uns das an, aber wir reden nicht draußen drüber. Das ist ganz wichtig, so einen Raum zu haben. Dann wird von einem Leiter auch erwartet, wenn die berufen, dass er nicht seinen eigenen Bereich sieht. Ja? Angenehm, na, ich will jetzt keinen Namen nennen. Gut. Jeder hat ja seinen Bereich hier, für den er steht. Und in der Politik merken wir das, da wird so viel um Fründe gekämpft. So viel gekämpft, das ist mein Thema, das muss ich durchsetzen. Von einem Leiter in der Gemeinde wird er erwartet, dass er einen Blick für die ganze Gemeinde hat. Man verantwortet einen Bereich, ich verantworte auch den Kindergottesdienst hier. Aber das ist nichts, was dominiert, wo ich immer sage, jedes Mal das reinbringe, ihr müsst aber und ihr solltet. Nein, da bin ich schon selber auch für verantwortlich. Und das muss nicht die Sicht auf die ganze Gemeinde dominieren. Ja, Wille und Einsatz, die Gemeinde vor Schaden zu bewahren. Auch das ist wichtig, immer mal hinzugucken, welche Tendenzen gibt es in der Gemeinde, welche Richtung gibt es. Vor vielen Jahren, 6, 7 Jahren hatten wir das ganze Thema, oder noch länger, vor 10 Jahren mit Wort und Geist, mit dieser Bewegung, die so gut angefangen hat, wo so schöne Dinge drin waren und wo man merkte mit der Zeit, dass Leute eigentlich von der Basis des Glaubens weggezogen wurden. Wo ich kürzlich mit jemandem sprach, sagte, ja, ich war da drin und Gott hat mir jetzt, ach, was weiß ich, 10 Jahren gezeigt, das ist eine Sekte, da bin ich jetzt rausgegangen, hat lange gedauert, aber auch das ist etwas, was man üben muss, das innere Ohr. Geist der Unterscheidung, ja, es steht auch in der Bibel, ist auch gut. Manchmal wird er auch als Kontrolle eingesetzt und Menschen denken, das geht so nicht. Ich glaube, man muss immer das ganze Wort Gottes auch im Blick haben und da geschult sein und das miteinander auch besprechen, das ist wichtig. Dafür soll es eine Gruppe sein, die die Gemeinde leitet und miteinander austauscht. Gut, jetzt komme ich nochmal zur charakterlichen Reife. Einiges habe ich schon davon erwähnt. Emotionen wie Zorn und Ärger, Umgang mit Lob, sind zu steuern und zu kontrollieren. Zorn und Ärger, wisst ihr, würdet ihr alle sagen, Amen. Umgang mit Lob ist so eine Sache, ja. Wenn man oft gehört, Mensch, das hast du toll gemacht, das ist gut, dann, ja, das macht doch was mit einem, ne. Dann kann man fromm reagieren, alle Ehre sei Gott, Amen. Ja, das kann man machen. Aber wenn man ehrlich zu sich ist, denkt man, ach, das war doch gut. Ja? Und damit muss man umgehen, was hier drin ist. Dass man wirklich weiß, Herr, dass, wenn du was machst, gut ist, danke, freue ich mich. Das soll doch auch so sein, dass Gott durch uns wirkt, oder? Jeder Leiter soll Erfolg haben, soll seine Gruppe gut leiten, soll sie ermutigen. Ja? Und Lob ist auch gut. Das ist gut. Das sollen wir uns angucken. Und trotzdem ist es ein Prozess zu lernen, damit gut umzugehen. Okay, ja, Leiterschaft ist mehr Arbeit, nicht nur von der Arbeit her, von den Stunden, sondern auch emotional und geistlich. Das ist mehr Arbeit. Das ist auch etwas, was man vor Gott trägt. Man steht vor Gott mit den Dingen, die da sind. Und emotional sind manche Dinge ja auch nicht. Ich kann an einem Tag hören, da ist jemand gestorben, ja, und am nächsten Stunden habe ich ein Traugespräch, wo große Freude da ist, ja. Und wir segnen Kinder hier. Diese Spanne ist ja auch da. Und wenn man da ist, dann kriegt man damit auch mehr mit, davon auch mehr mit, als Jesu mitkriegt. Das ist eine Herausforderung. Und das muss man auch üben. Gut, Fähigkeit zur Selbstreflexion. Darüber hat Hartmut fein gepredigt letztes Mal. Und auch die Fähigkeit, Fehlverhalten einzugestehen und um Vergebung zu bitten. Das ist etwas, was ich total wichtig finde. Einfach auch zu gucken, wenn jemand einmal anspricht und sagt, du, das hat mich verletzt, dann mal nachzudenken, was habe ich eigentlich gemacht? Wie habe ich reagiert? Ja, und wenn man selber denkt, das war doch völlig in Ordnung, war es trotzdem nicht gut, weil es bei dem anderen anders angekommen ist. Dann kann man auch sagen, du, vergib mir, ich will es lernen, anders zu sagen. Ja, das Letzte ist von dieser Reihe da, dass die Gemeinde die Leute einsetzt, die durch den Herrn gesetzt sind. Steht in Apostelgeschichte 20, Vers 28, da ist ein sehr schöner Text, wie Paulus die Ältesten der Gemeinde von Ephesus zu sich ruft. Er ist auf der Durchreise und er trifft sich von ihnen, mit ihnen und sie reden über alles und dann komm, kannst du mal ganz kurz gucken, da ist noch viel später eine Folie, bei mir geht das jetzt nicht schnell genug. kann ich aber später nochmal darauf eingehen. Jedenfalls sagt er, passt auf euch auf und die ganze Herde, in die Gott euch als Leiter gesetzt hat. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Das ist ein Auftrag, ein Vermächtnis, was Paulus ihnen gibt. Und wenn ihr die Stelle mal lest, mich hat das sehr angesprochen, dann haben sie sich voneinander getrennt und die haben geweint, weil sie wussten, sie sehen Paulus nicht wieder. Da war so eine Herzensverbundenheit in diesem Leitungsteam mit Paulus, das ist richtig, richtig schön. Richtig schön. Ja, okay, das nächste ist, dass die Leitung die Aufgabe hat, zu hirten und zu weiden. Darüber hat Hartmut gesprochen, zu leiten und zu führen. Das kürze ich jetzt mal ab. Und auch auf, über die Gemeinde zu wachen. Genau. Das Thema Haushalterschaft, das ist, genau, ist noch ein Punkt, auf den ich auch noch mal hinweisen möchte. Im Moment ist es so, dass das, was ich mache, ganz viel mit Verwaltung zu tun hat, dass die Gemeinde überhaupt weiterläuft. Es ist so. Ja? Ich lese auch regelmäßig und relativ viel in der Bibel. Das mache ich auch. Und trotzdem, Katrin und ich versuchen, alles Mögliche hinzukriegen, dass alles gut besetzt ist und alles gut weiterläuft. Und da habe ich auch, bitte ich auch um euer Verständnis, dass das jetzt mein Fokus ist, bis es wieder besser wird, bis die Personalbesetzung wieder besser ist. Und trotzdem war es schön, dass Hartmut nochmal deutlich gemacht hat, auch das ist ein geistlicher Dienst. Das ist ein geistlicher Dienst. Im 1. Korinther 4, Vers 2, da steht übrigens, sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden werde. Und da spricht Paulus auch von sich selber. Der große Apostel ist auch ein Verwalter der Gnade Gottes. Aber er verwaltet auch letztlich durch seine Briefe und durch seine Gebete und durch sein Hineinsprechen in die anderen Leiterschaft, verwaltet er die Gemeinden und achtet darauf, dass alles ordentlich zugeht. Das ganze Thema Verwalterschaft und Management ist ein großes Thema bei Jesus. Wenn ihr die Evangelien liest, wie oft spricht er zu den Juden, hat gesagt, Gott hat den Leitern gerade, hat euch eingesetzt, Verwalter zu sein. Und jetzt hat Gott Leute hingeschickt und sagen, ich will den Ertrag sehen, ich will mal gucken, wie habt ihr den verwaltet? Wie habt ihr Israel verwaltet? Wie habt ihr es behirtet? Das ist eine große Verantwortung. Und oft waren da Hirten, die waren nicht gut, waren da Verwalter, die haben das veruntreut. Das ist durchgängig in den Evangelien, bis auf das Johannesevangelium, wo Jesus darüber redet. Im Kleinen treu sein, im Großen treu sein. Und im Kleinen treu sein ist geistlich. Die Gemeinde schön zu machen, zu dekorieren, die Stühle zu stellen, die Tische hinzustellen für den Gabentisch, das ist geistlich. Ja, wir wollen das neu lernen. Ich glaube, wir werden vieles lernen, wo der Fokus oft auf dem, sage ich, was schon versucht zu sagen, auf dem wirklichen Geistlichen war. Gebet ist geistlich, ja, das soll jeder machen. Aber auch diese Dinge tun, die getan werden müssen. Zum Schluss noch eine kurze Anmerkung zu der Gemeinde und ihren Ältesten. Das ist ja eine besondere Beziehung. Wenn man Ältester ist, dann wird man anders beobachtet. Wenn man Pastor ist auch. Ich merke das manchmal, da sitze ich, da gucken die Leute von da drüben, können mich gut angucken. Guckt ihr auch, wie geht's dem denn? Und was macht er? Wie reagiert er auf dies oder das? Ein Stück normal. Meine Frau, die wird dann auch oft, ist sie dann, ach, du bist ja die Frau von Bernd, der ist ja Pastor, hat sie gestern gerade erlebt von Leuten aus der Marktkirche. Sie ist Angela, ne? Ist immer noch Angela, meine Frau, ein Kind Gottes mit einer eigenen Berufung. Ist doch toll, ja? Ist gut. Und doch gucken Leute auf uns, das dürft ihr auch, das ist auch gut. Und was erwartet die Gemeinde von euch oder das Wort Gottes von euch. Das steht In Hebräer 13, Vers 17, einen Vers habe ich gleich noch. Gehorsam erwartet sie, Achtung und Anerkennung. Und dann steht da im Timotheusbrief auch, dass die Gemeinde für den Lebensunterhalt derer sorgt, die sich vollzeitig einsetzen und in Wort und Lehre einarbeiten. Das ist bei uns eine Selbstverständlichkeit schon seit vielen Jahren und dafür bin ich auch dankbar, dass die Gemeinde das tut und ihre Gaben gibt, damit die Menschen, die freigestellt sind, ihren Dienst tun können. Ja. Im Dienstvertrag stehen 40 Stunden, wie bei anderen vollzeitlichen Arbeitnehmern auch. Ich sage das mal so offen. Und es wird auch erwartet, dass wir eine Schippe drauflegen, weil die Ehrenamtlichen das auch machen. Ja, und das ist eine ganz vielfältige Herausforderung. Ich möchte euch verabschieden mit dem letzten Bibelvers, eine Folie. Wir bitten euch aber, Brüder und Schwestern, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Das wird ganz viel gemacht in der Gemeinde, möchte ich euch sagen. Ganz viel. Und doch gibt es dieses Bild, was der Kai am letzten Sonntagabend hatte. Das Bild von einem Schiff, das in etwas unruhiger See war. Oben auf dem Deck war die Leitungsmannschaft. Die haben sich richtig abgemüht, Kräfte investiert, versucht, das Schiff auf dem Kurs zu halten. Und darunter war eine Ebene, das könnte man sagen, es war ein Diskussionsforum. Die waren nicht an Deck, die haben nicht so viel Verantwortung übernommen, aber die haben diskutiert. Und es gibt ganz viel zu diskutieren, was man alles anders machen kann, was alles schlecht gelaufen ist und was hier und da, in welche Richtung das gehen könnte. Und auf dem letzten Deck waren die Leute, die sich vom Leben etwas benachteiligt fühlten, denen es gar nicht so gut ging. Und die Aufforderung in diesem Bild war, Leute, steht auf. Nimm deine eigene Berufung, nimm deinen eigenen Ruf, deine eigenen Gaben, die Gott dir gegeben hat. Ja, auch wenn du nicht in die erste Reihe kommst, es gibt viel zu tun. Nimm das, was Gott dir gegeben hat. Gott schätzt das, es ist Anbetung, wenn du ihm das Beste gibst, was er in dich hineingegeben hat. Und wenn du die Gaben noch nicht kennst, die du hast, dann bitte Gott ganz demütig, sie dir zu offenbaren. Frag mal deine Freunde, was kannst du? Und wenn jemand sagt, nimm doch mal deine Hände und tu mit deinen Händen was, dann mach das. Mach mal einen Besuch in der Nachbarschaft. Besuch mal jemanden, der krank ist. Rede mal, hab mal Gemeinschaft mit denen, die einsam sind. Gibt so basale Dinge. Und manchmal muss man auch dafür ermutigt werden. Das tue ich jetzt. Das war ein Wort der Zurechtweisung jetzt. Habe ich gerne gemacht. Für die, die sich angesprochen fühlen, seid nicht entmutigt. Gott hat Gutes mit uns vor. Und Gemeinde ist das Genialste, was es auf der Welt gibt, weil der lebendige Gott mitten unter uns ist. Ich danke euch für euer Zuhören, für eure Geduld und für eure Gebete, die wir brauchen. Ja? Amen. Amen.